Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Mehr als 10 Frauen pro Tag sind im April dieses Jahres in Mexiko ermordet worden. 337. Mehr als 10 am Tag. Das ist richtig, richtig viel. So viel wie noch in keinem Monat jemals davor. Im ganzen letzten Jahr sind in Mexiko rund 3.800 Morde an Frauen registriert worden. Anne-Kathrin Mellmann ist unsere Korrespondentin in Mexiko. Mit ihr habe ich gesprochen über dieses Thema und habe sie erstmal gefragt, warum gibt es überhaupt so viel Gewalt gegen Frauen in dem Land?
Ganz wichtig hier, glaube ich, ist die Straflosigkeit. Das gilt für alle Straftaten. Die ist sehr, sehr hoch. Also nur ungefähr 2% der Straftaten werden überhaupt aufgeklärt, also Täter dingfest gemacht. Und das ist natürlich sowas, wo, wenn die Männer dann merken, dass sie davon kommen, dann ist das wie so eine Einladung oder ein Freibrief. Deshalb auch so viele Morde inzwischen. Aber es sind ja nicht nur Morde, es ist auch einfach sehr viel Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt vor allen Dingen. Gerade jetzt, was du genannt hast, im April hat das extrem zugenommen. Das hat, glaube ich, auch mit der Quarantäne zu tun. In Mexiko sitzen die Familien immer noch zu Hause und dann sind die Frauen ihren Männern schutzlos ausgeliefert. Männer, die eigentlich gewöhnt sind, rauszugehen, die sitzen jetzt zu Hause, haben nichts zu tun, sind genervt davon, dass ihre Frauen, die Kinder anwesend sind. Also ich habe da mit einigen gesprochen, die sich hier um Frauenhäuser kümmern. Frauen, die selbst auch betroffen sind von solcher Gewalt und die erzählen eigentlich immer wieder das Gleiche, dass die Männer das eigentlich gar nicht so richtig gut haben können, so nah bei ihren Frauen und Familien zu sein. Und dann entsteht sehr viel, sehr schnell sehr viel Gewalt. Und wenn die Frauen sich dann an den Behörden wenden, dann heißt es ganz häufig bei der Polizei, ach nun komm, stell dich nicht so an, er ist doch dein Mann.
Ne? Ja, also es besteht im Prinzip kein großes öffentliches Interesse daran, diese Gewalttaten aufzuklären.
Genau, und das gilt eben für alle Gewalttaten. Es liegt an einer großen Ineffizienz der Behörden, aber auch an so einer gewissen Gleichgültigkeit genau jetzt dem Thema gegenüber, also der Gewalt gegen Frauen. Das hat sich in den vergangenen Monaten ein bisschen verändert, aber die Gewaltzahlen sind eben immer noch sehr, sehr hoch. Also du musst dir zum Beispiel vorstellen, als hier mal eine junge Studentin abends nach einem Barbesuch mit ihren Freundinnen von dem Taxifahrer dann vergewaltigt und ermordet wurde, da hat dann sogar der Universitätsdirektor hinterher gesagt, öffentlich, dass Frauen sich eben nicht so spät draußen herumtreiben sollten. Also so in die Richtung, die Frau sei doch selber schuld daran gewesen, an dem, was ihr dann passiert ist.
Ne? Und
dann
trag dieses, doch nicht so einen Rechtfertigung. Kurzen
Rock. Genau, das kommt dann natürlich auch immer sofort noch hinterher und geschminkt war sie auch. Mhm. Also es wird gerechtfertigt, all das ist wichtig, die Straflosigkeit. Aber es ist eben auch ein strukturelles Problem, ein kulturelles Problem in Mexiko.
Jetzt sitzt du seit einer ganzen Weile selber im Homeoffice, aber wie ist es dann ansonsten im normalen Alltag in Mexiko? Merkt man das, dass Frauen da irgendwie Gewalt und Gefahren ausgesetzt sind? Sieht man das auf offener Straße manchmal?
Na, du spürst es, wenn du hier unterwegs bist als Frau. Frauen zählen eben nicht. Das merken Frauen tagtäglich. Die sind nicht so wichtig wie Männer. Die haben allein auf der Straße eigentlich nichts zu suchen. Ihr Mann muss sich um sie kümmern, also immer dabei sein. Und wenn die Frauen dann eben doch allein unterwegs sind, dann sind sie sozusagen freiwillig. Dann kann der Taxifahrer anzügliche Bemerkungen machen, ihr aufs Knie fassen. Dann machen die Männer auf der Straße obszöne Gesten, pfeifen hinterher, machen Sprüche. Das ist jetzt alles nicht lebensgefährlich, aber es zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es hier eben diesen Respekt nicht gibt, dass Männer Frauen nicht auf Augenhöhe betrachten, sondern immer als das unterlegene Geschlecht. Ich selbst merke das jeden Tag daran, wenn ich die Zeitung aufschlage. Also weil ich dann die Zahlen sehe, wie die Gewalt gegen Frauen extrem zugenommen hat jetzt in der Quarantäne, dass die Anrufe bei den Notfall-Hotlines immer höher werden und die Zahl der Frauen, die in den Frauenhäusern Zuflucht suchen, auch.
Hast du denn selbst auch schon Erfahrungen damit gemacht, wenn du, weiß ich nicht, mit einem Taxi unterwegs warst oder so?
Ja, mir ist da einiges auch schon passiert selbst. Ich wurde auch schon belästigt in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt aber auch so einen unterschwelligen Machismo, den ich hier tagtäglich spüre. Also zum Beispiel gebe ich im Restaurant ganz gerne gleich meinem Mann das Portemonnaie in die Hand, weil sowieso davon ausgegangen wird, dass er die Rechnung bezahlt. Das ist dann schon mal einfacher. Es ist eine Männerwelt, genau, Frauen sind untergeordnet und so unabhängige, selbstständige Frauen werden oft so nicht eingepreist. Also mir passiert es dann auch häufig auf Dienstreisen, wenn ich alleine in ein Restaurant gehe, dass ich erstmal nicht beachtet werde, weil es ja nicht sein kann, dass eine Frau alleine am Tisch sitzt. Oder als wir neulich ein Problem hatten mit der Schule unseres Sohnes, da habe ich dann der Direktion eine E-Mail geschrieben, mehrere E-Mails, bekam aber immer nur Antwort aus dem Sekretariat. Die waren wegen Corona nicht telefonisch erreichbar. Und erst als ich dann vom Account meines Mannes aus schrieb und auch in seinem Namen, da kam dann eine Antwort vom Direktor persönlich. Also warum? Weil davon ausgegangen wird, dass mein Mann ja derjenige ist, der die Rechnung bezahlt für die teure Privatschule.
Ist es denn dann im Prinzip auch kein Unterschied, also ob man als deutsche Frau jetzt zum Beispiel unterwegs ist in Mexiko oder als mexikanische Frau? Das behandeln die mexikanischen Männer alles gleich.
Das kann ich selbst, glaube ich, nicht mehr so gut unterscheiden, weil ich schon seit 5 Jahren hier bin. Ich glaube schon, dass Ausländerinnen immer noch so einen gewissen Bonus haben. Die werden dann doch eher in Ruhe gelassen. Da will man sich keinen Ärger einhandeln. Und die sind ja auch erstmal so ganz interessant. Wir sehen ja auch anders aus. Wir sind hellhäutig, ich bin blond. Und dann wird gefragt, wo kommst du her, wo gehst du hin? Ich spreche mit Akzent, also dass ich nicht so wirklich dazugehöre. Das merken die anderen, aber ich selbst spüre das so nicht mehr. Ich fühle mich hier natürlich wie zu Hause und bewege mich auch entsprechend selbstverständlich. Also deswegen kann ich das nicht mehr so ganz klar voneinander trennen. Also man erregt natürlich als Frau, vor allem als blonde Frau, Aufmerksamkeit. Mir wird dann auch häufig zugerufen, Güera. Güera ist so ein Begriff für die Blonde. Hallo Blonde, auch das finde ich eigentlich machistisch, weil das immer so eine Aufwertung ist des Hellhäutigen, des Blonden, also was ganz stark Rassistisches. Ich will eigentlich so nicht genannt werden, aber es hat auch überhaupt keinen Sinn, habe ich festgestellt, mit den Männern dann Diskussionen anzufangen.
Aber die mexikanischen Frauen wehren sich.
Das ist ganz interessant, weil sich das sehr weiterentwickelt hat in den letzten Monaten. Diese Proteste gibt es schon seit Jahren. Also die sind hier meistens recht unbeachtet so gelaufen. Meistens, wenn es wieder größere Gewalttaten, spektakuläre Fälle gab. Aber jetzt ist die Gewalt sehr stark angestiegen im letzten Jahr. Die Fälle sind immer grausamer geworden, wirklich immer brutaler. Die Untätigkeit des Staates immer offensichtlicher. Also auch eine Ignoranz, die wirklich unfassbar ist manchmal. Dann gibt es hier einen Präsidenten, der das Problem kleinredet. Der steht jeden Morgen in einer Pressekonferenz im Nationalpalast, muss sich immer wieder zu dem Thema äußern und redet das dann einfach klein, tut so, als gäbe es das Problem nicht. Der lügt sogar und sagt, diese gestiegenen Zahlen seien falsch, obwohl es ganz offensichtlich ist, dass sie richtig sind. Das hat die Wut so richtig angefacht. Dann gab es bei kleineren Protesten erstmals Ausschreitungen. Also da haben es Frauen dann gewagt, Monumente mit Farbe zu besprühen. Daraufhin meinten die Männer, pfui, sowas tun Frauen doch nicht. Da wurden die Frauen noch wütender, der Protest immer größer, bis dann das kulminierte am 7. März, also dem Sonntag vor dem Frauentag. Da waren dann wirklich Hunderttausende auf den Straßen. Und am 8. März, dem Frauentag, dann ein landesweiter Streik. Da sind alle Frauen zu Hause geblieben, um mal zu zeigen, wie es denn so wäre, ganz ohne sie. Mhm. Genau. Und das war wirklich eine gigantische Bewegung und auch ein riesiger Erfolg hier, glaube ich.
Du sagst jetzt die ganze Zeit, die Frauen. Sind es Frauen aus allen Altersschichten, allen Bevölkerungsschichten? Tun die sich alle zusammen oder ist das eine Gruppe? Wer ist das? Wer geht da auf die Straße?
Das ist schwer zu sagen. Also am Anfang waren das, glaube ich, nur sehr wenige, eine Handvoll, vor allen Dingen jüngere Frauen. Da gibt es schon so eine neue Generation von Frauen, die sich jetzt engagiert. Solche oftmals, die, glaube ich, genau wissen, wie das Leben für ihre Altersgruppe in anderen Ländern aussieht, wo sich schon viel mehr Dinge verändert haben. Das sind oft junge Frauen, die selbst schon sehr unabhängig leben, aber eben immer an die Grenzen stoßen der Gesellschaft. Sie sind selbst viel fortschrittlicher als die Männer. Viele, habe ich so festgestellt, die heiraten dann auch gar nicht mehr und wollen auch keine Kinder bekommen, eben um es zu vermeiden, sich überhaupt in solche Abhängigkeiten zu begeben. Nun ist diese Bewegung eben angewachsen. Das, was ich gerade erzählt habe vom 7. und 8. März, hat ganz klar gezeigt, da war es dann wirklich schon die ganze Gesellschaft, also auch Frauen, die immer noch unter der Fuchtel ihrer Männer stehen, die haben sich da solidarisiert. Also auch solche, die noch in ganz traditionellen Rollenbildern leben, die haben einfach jetzt inzwischen alle die Nase voll von diesem Machismo, der hier herrscht, und der Gewalt.
Haben denn die Proteste bisher schon irgendwas gebracht?
Ich glaube schon. Das ist jetzt natürlich schwer messbar. Und dummerweise kam dann auch nach diesen großen Protesten im März das Coronavirus dazwischen. Also die Bewegung ist jetzt so ein bisschen abgewürgt für den Moment. Das Thema ist vom Tisch. Ich glaube aber schon, dass das viel gebracht hat. Das waren so meine Beobachtungen, dass dann also plötzlich auch Männer gesagt haben, ja, großartig, weiter so. Das ist wichtig, was ihr macht. Ich denke, das weckt sehr viel Bewusstsein für dieses Problem, das sonst ja in dieser männerdominierten Gesellschaft völlig abgetan und ignoriert wurde. Und ich habe auch festgestellt, gerade bei so Jüngeren, bei Kindern auch, das wurde auch in der Schule thematisiert, da ist das natürlich wichtig, weil die Kinder überhaupt gar keine Vorstellung von der Dimension dieses Problems haben in diesem Land. Wenn der Sohn immer bevorzugt wird, der Schwester vorgezogen wird, nie helfen muss, wenn es darum geht, den Tisch zu decken oder abzuräumen, das macht immer das Mädchen. Und ich glaube, da wissen die Jungs inzwischen auch schon besser Bescheid darüber, wohin das führen kann.
Aber du hast gerade gesagt, das wird auch von Männern unterstützt. Das heißt, es gibt auch Männer in Mexiko, die keine Machos sind.
Natürlich, die gibt es auch. Ich glaube auch bei diesem riesengroßen Frauenprotest am 7. März, da waren auch Männer dabei. Es gibt hier natürlich immer Männer, die sich da solidarisieren und die auch anders leben. Aber das große gesellschaftliche Bild, das du hier findest, ist eben immer noch das des Machismo, in dem sich der Mann der Frau eben deutlich überlegen fühlt.
In Mexiko gibt es viel Gewalt gegen Frauen. Die wollen sich das aber nicht mehr bieten lassen. Die Proteste gegen den sogenannten Machismo im Land werden mehr. Anne-Kathrin Mellmann war das, unsere Korrespondentin, und sie lebt selbst seit 5 Jahren in Mexiko.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.